Lullelor kaufte Joel sich ein Notizbuch mit schwarzem Einband. Am selben Tag begann er sein Logbuch. Die erste Notiz war vom 17. Juni. In Lullelor angekommen. Vielleicht ist es gut, dass die erste Reise hierher ging. Weiter nach Norden geht es nicht. Jetzt muss ich nach Süden fahren. Lullelor, 17. Juni 1959, 20.35 Uhr. Er hatte beschlossen, jeden Tag etwas aufzuschreiben. Es musste nicht viel sein, aber wenigstens ein Wort, ein Datum und eine Uhrzeit sollte da stehen. In Lullelor gab er einen Brief an Samuel auf. Er erzählte, wie er schon am selben Tag, nachdem er sein Seefahrtsbuch bekam, angeheuert hatte. Er erzählte vom Schiff, das es 20.000 Tonnen hatte und dass er jetzt in Lullelor war. Er hoffte, dass Samuel eine gute Heimreise gehabt hatte. Dann steckte er die nicht benutzte Rückfahrkarte in den Umschlag und versprach, im nächsten Hafen wieder von sich hören zu lassen. Dann begann Joels Leben auf See. Von Lullelor fuhr das Schiff nach Middlesbrough. Früh in der Dämmerung kamen sie an. Joel stand an Deck und schaute auf das fremde Land, das im Nebel nur zu ahnen war. Das erste Mal befand er sich außerhalb von Schwedens Grenzen. Am selben Abend, als das Schiff angelegt hatte, ging Joel zusammen mit einem Jungmann an Land. Der hieß Franz und war von Gotland. Franz fuhr schon mehr als 2 Jahre zur See und war schon mal in Middlesbrough gewesen. Er kannte das Hafenviertel gut. In einem Pub trank Joel 2 Bier und bekam sofort Kopfschmerzen. Als sie zurück zum Schiff wollten, war Joel am Tisch eingeschlafen. Am Tag darauf, als sie um 6 geweckt wurden, war ihm schlecht. Von Middlesbrough brachen sie nach Narvik auf. Wieder nach Norden. Joel hatte beschlossen, Geduld zu haben. Es war sein erstes Schiff. Ein Erzschiff. Erst musste er sich einmal daran gewöhnen, auf See zu sein. Dann würde er sich andere Schiffe suchen. Er hatte es nicht eilig. In der 2. Nacht auf der Nordsee wurde Joel wach, weil er in seiner Koje hin und her rollte. Der Wind hatte spürbar zugenommen. Schon merkte er, dass sein Magen reagierte. Als Joel am anderen Morgen aus der Koje taumelte, musste er sich an der Schranktür festhalten, damit er nicht umfiel. Der Rest des Tages war ein Albtraum. Joel kotzte und arbeitete, sah Teller über den Fußboden rutschen und fragte sich, warum er unbedingt zur See fahren wollte. »Das dauert bestimmt bis Narvik, aber es geht vorbei«, sagte der Koch. Joel starrte auf die Kartoffeln, die in der Butter brutzelten, und schaffte es gerade noch zur Toilette, bevor er sich wieder übergeben musste. Joel war seekrank, bis sie tief im Narvik-Fjord waren. Da endlich merkte er, wie die Übelkeit nachließ. Danach wurde er nie wieder seekrank. In den folgenden Monaten war Joel 4-mal in Narvik. Und dann in Bristol, Middlesbrough, Gent und schließlich Holland. In einem Hafen, der nicht weit entfernt von Amsterdam war. Auch in Amsterdam war Franz schon einmal gewesen. Eines Abends erzählte er Geschichten, die Joel sofort für Lügen hielt. Von Frauen, die in Schaufenstern saßen und zu kaufen waren. Das ganze Viertel voll von Frauen in Schaufenstern. Joel weigerte sich zu glauben, dass es so etwas geben sollte. »Fahr hin und sieh selbst nach«, sagte Franz. Und Joel beschloss, das wirklich zu tun. In Holland bekam er einen Tag frei von Pirinen. Als erstes ging er zur Telegraphistin und hob 200 Kronen von seinem Lohn ab. Das war das erste Mal. So viel Geld hatte er noch nie in seinem Leben in der Hand gehabt. Eigentlich hatte Franz mit ihm nach Amsterdam fahren wollen, aber dann musste er wegen einer Arbeit an Bord bleiben. Joel machte sich allein auf den Weg. Er hatte beschlossen, dass es heute passieren sollte. Ins Logbuch hatte er geschrieben, »Wir fahren durch den Kielkanal. Jetzt ist es an der Zeit, den Schritt von Sonja Mattsson zu Meer zu machen. 22. August 1959, 19.44 Uhr.« Joel nahm den Zug. Franz hatte gesagt, dass die Frauen in den Schaufenstern ganz in der Nähe vom Amsterdamer Bahnhof saßen. Als erstes suchte er sich einen Fahrplan, um nachzusehen, wann der letzte Zug in die Hafenstadt zurückfuhr. Dann ging er in die Stadt. Er war nervös. Was passieren würde, wusste er nicht. Franz hatte versucht, es ihm zu erklären. Er sollte herumgehen, in die Fenster gucken und sich entscheiden. Dann würde man ihn in ein Zimmer irgendwo hinter dem Schaufenster lassen. Zuerst musste er bezahlen. Das war wichtig, hatte Franz mehrere Male betont. Zuerst das Geld. Sonst würde ein bedrohlicher Mann auftauchen, der in einem anderen Zimmer saß und Radio hörte. Zuerst das Geld, dachte Joel. Er hatte es in der Tasche. Die Telegraphistin hatte ihm holländische Gulden ausgehändigt. Joel hatte keine Ahnung, was dann passieren würde. Er machte sich Sorgen, dass er es nicht schaffen würde. Und er wusste auch nicht genau, was er eigentlich schaffen sollte. Vielleicht warf sie ihn raus, wenn er irgendwas falsch machte. Aber natürlich hatte er Franz nicht erzählt, dass es das erste Mal war. Auch davon nicht, dass er sich Sorgen machte. Er hatte jedoch so eine Ahnung, dass es leichter sein würde, wenn er etwas trank. Nicht zu viel, nur gerade so viel, dass sich die Nervosität legte. Deswegen ging er in eine Bar in der Nähe vom Bahnhof. Er trank ein Bier. Dann suchte er das Viertel mit den Schaufenstern. Auf den Straßen waren viele Leute unterwegs, viele Seeleute, genau wie er selber. Und dort waren die Frauen. Franz hatte nicht übertrieben. Sie saßen in erleuchteten Schaufenstern auf Stühlen. Ihre Gesichter waren starr, wie die von Schaufensterpuppen. Joel merkte, dass er gleichzeitig nervös und erregt war. Er wagte es kaum, die Frauen anzuschauen. Die meisten waren halbnackt und stark geschminkt. Einige rauchten. Er blieb vor einem Schaufenster stehen, vor dem schon ein paar Männer standen und glotzten. Da konnte er sich im Hintergrund verstecken. Er ging in eine Bar und bestellte sich einen Whisky. Franz trank Whisky, nie etwas anderes. Joel musste sich zwingen, das Zeug runterzuschlucken. Samuel hätte es in einem einzigen Zug gekippt, dachte er. Irgendwann ist Samuel bestimmt auch mal in diesen Straßen herumgestrichen. Welche hätte er gewählt? Joel beschloss, noch ein Glas Whisky zu trinken, aber dann war es genug. Er zahlte und ging hinaus. Jetzt traute er sich, vor einem Fenster stehen zu bleiben, wo er allein war. Aber wie sollte er auswählen? Eigentlich hätte er sich gewünscht, dass eine dabei gewesen wäre, die Sonja Mattsson ähnlich war, aber er fand keine. Er ging weiter, bis keine Schaufenster mehr da waren. Er wollte gerade umkehren, als ihn jemand aus der Dunkelheit ansprach. Zuerst konnte er niemanden sehen. Dann trat eine Frau aus dem Schatten. Sie kam nicht aus einem Schaufenster, aber Joel verstand, dass sie eine von den Frauen war, die man kaufen konnte. Sie sprach Englisch, sagte, was es kostete und zeigte in den Schatten. Joel erahnte die Konturen einer Tür. Sie war nicht älter als 25, wie Sonja Mattsson, hatte braune Haare und war nicht so stark geschminkt wie die Frauen in den Schaufenstern. Sie nahm ihn am Arm. Joel dachte, dass er davonlaufen müsste, aber er folgte ihr in den Schatten. Hinter der Tür war eine steile Treppe. Die Frau schob ihn vor sich her. »Was zum Teufel mache ich hier eigentlich?«, dachte Joel. Sie kamen in ein Zimmer, in dem es ein Bett mit einem roten Bettüberwurf gab. Aus dem Nachbarzimmer war Radiomusik zu hören. Sie setzte sich auf die Bettkante und streckte die Hand nach ihm aus. Er gab ihr die Summe, die sie gefordert hatte. Dann fing sie an, seine Hose hastig aufzuknöpfen. Danach zog sie ihre eigene grüne Hose aus. Joel konnte gerade noch sehen, dass sie etwas darunter trug, ehe sie ihn zu sich aufs Bett herunterzog. Den Bettüberwurf hatte sie nicht abgenommen. Was eigentlich passierte, wusste er nicht genau. Jetzt war er erregt, spürte, wie er in sie eindrang und wie es dann ganz plötzlich vorbei war. Es war so schnell gegangen, dass er selbst erstaunt war. Sie zog ihn vom Bett hoch, gab ihm ein Papiertaschentuch, damit er sich abwischen konnte, und bat ihn, vorsichtig zu sein, wenn er die Treppe hinunterging. »Be careful«, sagte sie, »be careful«. Dann verschwand sie in dem Zimmer, in dem das Radio lief. Joel zog sich die Hose hoch und taumelte hinaus auf die Treppe. Als er auf die Straße kam, fragte er sich, was eigentlich passiert war. Nichts war so gewesen, wie er es sich vorgestellt hatte. Aber er wusste, dass er es trotzdem ins Logbuch schreiben würde. Amsterdam. Jetzt ist es erledigt. 24. August 1959, 22:10 Uhr. Immer noch wartete Joel auf die Nachricht, nächste Reise nach Liberia. Aber es blieb weiter bei Narvik, Bristol und Gent. Ab Mitte September fuhren sie nur noch zwischen Narvik und Lullelor hin und her. In dieser ganzen Zeit hatte Joel von Samuel nur einen Brief bekommen. Samuel schrieb, dass alles in Ordnung sei, aber sonst nicht viel mehr. Joel beschlich das Gefühl, dass es keinesfalls war, wie Samuel schrieb. Am meisten beunruhigte Joel die Frage, ob Samuel trank oder nicht. Wer passte auf ihn auf, jetzt, wo Joel nicht mehr in der Nähe war? Er hatte schon fast beschlossen, abzumustern, aber da kam die Nachricht, dass die nächste Reise nach Liberia ging. Dort würden sie über Weihnachten sein. Joel zögerte nicht, darauf hatte er doch gewartet. Wenn er erst einmal in Afrika gewesen war, konnte er abmustern und Samuel besuchen. Kurz vor Heiligabend 1959 kam Joel nach Afrika. Backbord war die afrikanische Küste wie eine lockende Fata Morgana zu sehen. Jeden Morgen, wenn Joel aufwachte, war es wärmer als am Tag zuvor. Das Meer änderte seine Farbe. Es wurde heller. Das Blau wurde langsam grün. Er sah Delfine und fliegende Fische. Jeden Abend stand er achtern an Deck und schaute zum Sternenhimmel hinauf. Am 20. Dezember schrieb er in sein Logbuch: »Manchmal denke ich an diesen Hund, den ich einmal gesehen zu haben meinte, unterwegs zu einem Stern, aber damals war ich ein Kind, da wusste ich es nicht besser. Hier funkeln die Sterne genauso klar wie zu Hause im Winter.« 20. Dezember, knapp südlich von den Kapverde-Inseln, 22.30 Uhr. Jede freie Minute ging Joel an Land. Er wanderte durch das Menschengewimmel, sog all die fremden Gerüche ein und wunderte sich über die schönen Frauen, die riesige Lasten auf ihren Köpfen trugen. Er kaufte Muscheln für seine kleinen Schwestern, ein farbenprächtiges Hüfttuch für Jenny und eine Trommel für Samuel. Heiligabend, schrieb er in sein Logbuch, Liberia. Jetzt weiß ich, dass ich mich richtig entschieden habe. Auf dem nächsten Schiff will ich Jungmann werden. Eines Tages kann ich vielleicht eine Ausbildung zum Steuermann machen. Nach Weihnachten fahre ich nach Hause und hole Samuel. Er hat vergessen, wie es war. Ich werde ihn erinnern. 24. Dezember 1959. In Liberia verliebte sich Joel. Jedes Mal, wenn er an Land ging, kam ein Mädchen auf ihn zu und fragte ihn, ob er jemanden brauchte, der seine Kleider wusch. Er sagte nein, aber sie war hartnäckig und kam jeden Tag wieder. Sie hieß Milena und sie war 16. Sie unterhielten sich auf der Pier, nicht mehr. Aber Joel fühlte sich an Sonja Mattsson erinnert, obwohl sie ganz schwarz war. Am Abend vor Silvester lichteten sie die Anker und wandten den Bug nordwärts. Milena sah ihm von der Pier nach. Joel hatte ihr etwas Geld gegeben, weil er begriffen hatte, dass sie arm war. Von Liberia ging es nach Narvik. Joel hatte beschlossen, Ende Januar abzumustern. Da hatte er fast 1.000 Kronen gespart. Es war Zeit für einen Besuch bei Samuel. Aber als sie in Narvik ankamen und die Wärme in Afrika nur noch eine ferne Erinnerung war, wartete dort ein Brief auf ihn. Die Telegrafistin gab Joel den Brief, nachdem er gerade das Frühstücksgeschirr abgewaschen hatte. Er sah, dass es ein Brief von Samuel war. Seine unregelmäßige Handschrift kannte Joel genau. Er ging in seine Kajüte, legte sich in die Koje und öffnete den Brief. Er war sehr kurz, nicht viele Wörter, aber Joel würde sie nie vergessen.
Joel, hoffentlich geht es dir gut auf der Alta. Ich hoffe, die Reise nach Afrika ist ein Erlebnis gewesen. Jetzt ist es das Beste, wenn du nach Hause kommst. Du erinnerst dich sicher daran, dass ich im Sommer Magenschmerzen hatte. Das ist jetzt schlimmer geworden. Man kann nicht wissen, was daraus wird. Deshalb ist es das Beste, wenn du nach Hause kommst. Samuel.
Joel spürte, wie es ihm einen Stich versetzte. Samuel war also krank. Er erinnerte sich daran, was er im Hotel gedacht hatte, als Samuel aus dem Krankenhaus zurückgekommen war. Vielleicht musste Samuel sterben. Er merkte, wie ihn Panik überkam. Er musste auf der Stelle zu Samuel fahren. Er konnte nicht mehr warten. Aber er konnte das Schiff und die Arbeit nicht so einfach verlassen. Es gab Regeln, wie lange im Voraus man sein Seefahrtsbuch abgeben und mitteilen musste, dass man abmustern wollte. »Ich muss mit jemandem sprechen«, dachte er. »Pirinen? Er wird es nicht verstehen.« Joel stand auf. Er wollte mit dem Kapitän sprechen. Kapitän Håkansson. Der war oft barsch und schlecht gelaunt, aber das half nichts. Joel verließ die Kajüte und stieg die Treppen zur Brücke hinauf. Wenn der Kapitän nicht an Land war, hielt er sich bestimmt in seiner Kajüte auf. Joel klopfte an die Tür.
»Herein!«
Joel öffnete. Kapitän Håkansson saß am Tisch und schrieb. Er sah Joel mit gerunzelter Stirn an.
»Ich hab zu tun«, sagte er.
Joel merkte, dass er gleich anfangen würde zu weinen. »Es geht um meinen Vater«, sagte er. »Er ist sehr krank.« Er streckte den Brief vor. Kapitän Håkansson winkte ihn zu sich. Dann sah er ihn an. Joel spürte, dass er Tränen in den Augen hatte.
»Es steht im Brief«, sagte er. »Ich möchte den Brief nicht lesen«, antwortete der Kapitän, »aber ich sehe dir an, dass du die Wahrheit sagst.«
»Ich muss nach Hause«, sagte Joel. Der Kapitän nickte.
»Ich bring das in Ordnung.«
Er stand auf. »Ich werde mit dem Steward und der Telegraphistin reden. Mach dich bereit, du kannst schon heute fahren.«
»Danke«,
sagte Joel. Am selben Abend nahm Joel den Nachtzug nach Schweden.